Das ist für jeden Patienten unterschiedlich. Es gibt da nicht sozusagen einen Weg und man kann sagen, wenn die Untersuchung einmal gemacht wurde, ist das abgehakt, sondern für jeden Patienten muss in Anbetracht der Befunde, die bestehen, ein Konzept entwickelt werden, wie man weiter vorgeht.
Hallo und herzlich willkommen bei NF1 Nachgefragt, dem Podcast, der Neurofibromatose Typ 1 eine Stimme gibt. Mein Name ist Klaas Röhl, ich bin dein Moderator und Gründer des Vereins NF Kinder in Österreich. Vor 12 Jahren habe ich den Verein ins Leben gerufen, weil NF1 nicht nur ein medizinischer Begriff für mich ist, meine Tochter lebt damit. In diesem Podcast spreche ich mit wechselnden Gästen und Gästinnen offen über Neurofibromatose Typ 1, beantworte deine Fragen, greife Themen auf, die Betroffene und Angehörige wirklich bewegen. Unser Ziel: aufklären, Vorurteile abbauen und dich mit Wissen, Erfahrung und praktischen Tipps im Alltag unterstützen. Wir freuen uns, dass du heute zuhörst.
Heute sprechen wir über ein Thema, das oft ein bisschen trocken klingt, aber unglaublich wichtig ist: Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen bei NF1. Viele Betroffene oder Eltern fragen sich vielleicht, müssen wir wirklich jedes Jahr kommen, auch wenn alles gut aussieht? Was wird denn da eigentlich genau untersucht? Und was passiert, wenn man mal ein Jahr aussetzt? Darüber spreche ich heute mit Dr. Said Farshi. Er ist Leiter der Sektion für Phakomatosen und Leiter der Neurofibromatoseambulanz an der Tagesklinik der Universitätsklinik Eppendorf in Hamburg. Und er ist Facharzt für Neurologie. Schön, dass Sie heute hier sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Röhl, für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Gerade auch solche Formate halte ich für enorm wichtig. Als ich angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten, war Information eher die Ausnahme und Missinformation oder Fehlinformation, Missverständnisse eher die Regel. Insofern sind das ganz wichtige Formate. Vielen Dank.
Vielen Dank, genau. Dann lassen Sie uns das heute ein bisschen verändern, zum Positiven hin, ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Fangen wir doch mal an. Was bedeutet NF1-Vorsorge eigentlich genau?
Ja, das ist ein Thema, was man sehr kurz und prägnant beantworten kann oder sehr weit ausholen kann. Kurz und prägnant vielleicht
Ja.
ist, man sollte für die Vorsorge in einer spezialisierten Behandlung sein, an einem Zentrum, wo man sich mit der Erkrankung auskennt, weil es einfach eine sehr komplexe Erkrankung ist, die manchmal auch eine ganz eigene Logik hat. Es sollte nicht sozusagen irgendwo mitschwimmen, wo die NF unter ferner Liefen mitbehandelt wird. Und wenn man es jetzt ganz detailliert und strukturiert behandelt, würde ich sagen, gibt es viele neue Erkenntnisse, die bezüglich Vorsorgeintervallen und spezifischen Vorsorgeuntersuchungen eigentlich sehr konkrete Antworten liefern. Und wir, und da spreche ich jetzt vor allem jetzt so für den Kontext, in dem ich arbeite, das Gesundheitswesen in Deutschland, aber wahrscheinlich auch für den gesamten europäischen Raum, wo wir einfach bestimmten Problemen begegnen, weil Ressourcenmangel Ware sind und weil es personelle Engpässe gibt, viele Patienten warten lange. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Patienten die Möglichkeit haben, sich zu informieren und auch bestimmte Vorsorgemechanismen und Untersuchungen einzufordern.
Absolut. Was ist denn eigentlich der Unterschied, wenn man von Vorsorge spricht und zwischen klassischen Kontrollen?
Also Vorsorge ist eigentlich, so wie man das auch von der Brustkrebsvorsorge kennt oder der Darmkrebsvorsorge, dass eigentlich alles in Ordnung ist und man in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Untersuchungen macht, um diesen Zustand zu bestätigen. Also abwendbar gefährliche Verläufe auszuschließen, irgendetwas, was zum Problem werden könnte. Kontrollen sind im engeren Sinn eigentlich Kontrollen von einem Befund, den man erhoben hat, von dem man schon weiß, er könnte theoretisch zum Problem werden. Und man will im Verlauf dieser Kontrollen überwachen, was sich verändert hat und ob daraus möglicherweise Konsequenzen entstehen.
Manche Betroffene haben vielleicht momentan kaum Beschwerden. Muss man da überhaupt zum Arzt oder zu einer Ärztin gehen?
Also für viele Erkrankungen versucht man ja genau das zu erreichen, zu sagen, ja, man muss nicht mit jedem Wehwehchen zum Arzt gehen. Und das würde ich auch so unterschreiben aus der Erfahrung von vielen Jahren Notaufnahme. Und das ist natürlich immer eine Gratwanderung, weil so Pauschalempfehlungen immer auch das Risiko beinhalten, irgendetwas zu übersehen. Bei der NF vertrete ich aber eine grundsätzlich andere Haltung. Es ist eine Erkrankung, die ein unglaublich breites Spektrum hat an Manifestationsmöglichkeiten. Jede dieser Manifestationen weicht im Verlauf auch von sogenannten spontanen Manifestationen erheblich ab. Als kleines Beispiel, ein Optikusgliom bei NF1 verhält sich ganz anders als ein Optikusgliom bei einem Menschen, der keine NF1 hat. Und dieses Wissen um die Erkrankung spielt für die Vorsorge und auch für die Kontrolle und auch letztlich für die Behandlung eine unglaublich große Rolle. Und bezogen auf die Breite der möglichen Manifestationen halte ich es für unbedingt geboten, zumindest ein paar Kernmerkmale in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. Einfach weil wir mittlerweile wissen, wir können die Prognose der Erkrankung durch eine geeignete Vorsorgestruktur, ich nenne das ganz gerne Risikostratifizierung, also die Patienten einzuteilen in, jetzt mal ganz grob gesprochen, kaum Risiko, mittleres Risiko und hohes Risiko, können wir die Prognose, auch die Behandlungsmöglichkeiten sehr viel besser steuern.
Das ist mitunter aber sehr schwer, da die Neurofibromatose Typ 1 ja ganz unterschiedlich verlaufen kann und man das schwer vorhersehen kann, das Risiko, oder?
Ja, wobei ich auch sagen würde, viele Vorsorgeuntersuchungen sind ja nicht sehr aufwendig. Zum Beispiel regelmäßige augenärztliche Untersuchungen oder ab und zu mal Blutdruckkontrollen anzuwenden, ist eigentlich etwas, was im medizinischen System keine große Herausforderung darstellt und ganz wichtig für die Patientinnen und Patienten auch keine Gefahr darstellt. Anders ist es ja zum Beispiel mit invasiven Untersuchungen, wo man, also invasiv heißt, man biopsiert irgendetwas, man sticht irgendwo hinein, man entnimmt Gewebe. Und da muss man sich natürlich immer gut überlegen, ist das angebracht, ist das gerechtfertigt. Aber für einfache Untersuchungsmechanismen, die auch schnell gehen, die harmlos sind, die gut anwendbar sind, ist die Hemmschwelle niedrig, das zu machen. Und dann überlegt man sich ja, was habe ich als Benefit davon? Welchen Sicherheitsgewinn habe ich? Und wenn der dann entsprechend hoch ist, ist eigentlich die Entscheidung relativ einfach in meinen Augen zu sagen, ich wende ein einfaches Verfahren an, um relativ viel Sicherheit zu gewinnen.
Jetzt kann es bei der NF1 ja sein, dass sich ein Symptom bereits heranbildet, aber noch asymptomatisch ist. Haben Sie da vielleicht ein Beispiel dafür, was dann in einer Vorsorgeuntersuchung rechtzeitig erkannt werden könnte?
Also es ist so, dass plexiforme Neurofibrome ungefähr die Hälfte aller Betroffenen betrifft. Das sind anders als die Hautneurofibrome, die man so von Fotos aus dem Internet kennt, flächig oder netzartig wachsende Tumoren, die in der Regel von Geburt an bestehen, die angelegt sind. Und diese Tumoren, die können lange Zeit asymptomatisch bleiben. Die können im Kindesalter, auch im Jugendalter noch überhaupt keine Symptome verursachen. Diese Tumoren können aber theoretisch entarten. Sie können auch, wenn sie gutartig sind, durch Druck auf Nerven, durch Veränderung von Knochenstruktur zum Problem werden. Und was uns Behandlern immer sehr viel hilft, ist, den Verlauf zu kennen, zu wissen, wann dieser Tumor wie schnell gewachsen ist, wie er sich verändert hat. Eine Untersuchung zu einem Zeitpunkt beantwortet nicht alle Fragen. Das ist bei manchen Erkrankungen ist das so. Bei einer Grippeerkrankung will man wissen, liegt die Grippe vor und wie behandle ich sie. Bei einer Tumorerkrankung ist der Verlauf ganz entscheidend, um Therapiemöglichkeiten zu überprüfen. Mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank viele verschiedene Therapiemöglichkeiten, neben chirurgischen auch medikamentöse Therapieoptionen. Und der Verlauf hilft uns, diese Einschätzung sehr genau vorzunehmen.
Mhm. Ab welchem Alter sollte man mit regelmäßigen Untersuchungen starten?
Also ich würde sagen, ab Geburt, ab Diagnosestellung. Auch das ist manchmal nicht ganz klar zu beziffern. Es gibt auch Verdachtsdiagnosen, die nicht sofort zu bestätigen sind, wenn auf der Haut eben nicht alle Merkmale erfüllt sind oder wenn im Blut die pathogene Variante, also die Mutation in der Blut-DNA nicht nachweisbar ist. Es gibt auch sogenannte Mosaikfälle, wo gar nicht alle Körperzellen betroffen sind. In den Fällen muss man sicher irgendwie einen Weg gehen, der gleichermaßen Sicherheit, aber auch nicht Verunsicherung bewirkt. Aber wenn die Diagnose gestellt wurde, gibt es, ich sag mal, eine kleine Gruppe an Vorsorgeuntersuchungen, die man auf jeden Fall machen sollte. Und dazu gehören regelmäßige augenärztliche Untersuchungen, ungefähr so halbjährlich bis zum mindestens 6., 7. Lebensjahr. Sobald es möglich ist, und das ist oft bei Kindern ab dem 2. Lebensjahr gut möglich, regelmäßig Blutdruckkontrollen. Das muss auch nicht wahnsinnig oft sein, das reicht 3-mal im Jahr. Und man sollte eben in einem Zentrum angebunden sein, wo jemand, der sich mit der NF auskennt, einmal einen Gesamtstatus erhebt, also äußerlich schaut, wie ist die Entwicklung, wie ist der Muskeltonus, gibt es Entwicklungsverzögerungen, motorisch, sprachlich, kognitiv, gibt es knöcherne Auffälligkeiten, wie zum Beispiel Wirbelsäulenverkrümmung, Dysplasien, also quasi Fehlbildungen der Knochen, wie zum Beispiel eine Verkrümmung der Unterschenkel. Es gibt auch so eine sogenannte Keilbeindysplasie, die zu Veränderungen an den Schädelknochen führt. Und wenn so eine erste Statuserhebung erfolgt ist, kann man schon sehr vorsichtig so eine Risikostratifizierung, so eine Risikoeinteilung machen. Besteht ein hohes Risiko? Gibt es Manifestationen, die man im weiteren Verlauf auch durch andere Disziplinen, wie zum Beispiel Kinderorthopäden, abklären muss? Oder ist erstmal alles gut? Wenn alles gut ist, wenn keine Manifestationen so zu erfassen sind, kann man auch sagen, die reguläre Vorsorge erfolgt ganz normal über den Kinderarzt. Augenarzt- und Blutdruckkontrollen werden regelmäßig gemacht. Und man erscheint ungefähr einmal im Jahr in einem Zentrum, manchmal etwas häufiger, manchmal etwas seltener. Da gibt es international durchaus unterschiedliche Vorgehensweisen. Aber es sollte auf jeden Fall eine feste Anbindung an ein Zentrum mit NF-Erfahrung erfolgen.
Viele unterschiedliche Bereiche angesprochen, neben den unterschiedlichen Tumoren, knöcherne Ausbildungen, aber auch Bluthochdruck oder auch die Entwicklungsverzögerungen. Das heißt, NF1 ist ja eigentlich weit mehr als eine reine Tumorrisikoerkrankung. Wenn wir uns das im Detail anschauen, wenn Sie jetzt ein Kind vorgestellt bekommen, dass ich in der Ambulanz, dass im Säuglingsalter mit NF1 diagnostiziert wird. Was steht denn da jetzt ganz konkret im Vordergrund? Worauf achten Sie da besonders?
Ja, ich glaube, die NF1 nur als Tumorerkrankung wahrzunehmen, ist ein großer Fehler, weil vieles auch außerhalb von Tumorbildung vorkommen kann, was auch eine sehr hohe Relevanz hat für die weitere Behandlung. Gleichermaßen ist es so, dass natürlich nicht alle Manifestationen bei allen auftreten. Also die Wahrnehmung als per se sehr schwere Erkrankung zum Beispiel ist auch falsch. Und deswegen ist diese Einteilung, diese Risikostratifizierung so wichtig. Wenn ich ein Kind zum ersten Mal sehe und auch ich behandle hier, das ist historisch so gewachsen in Hamburg, als Erwachsenenneurologe auch Kinder mit und übernehmen dann als Schnittstelle sozusagen die Anknüpfung auch an die weiteren Spezialisten als Koordinator. Wenn ich ein Kind zum ersten Mal sehe, versuche ich möglichst genau zu erfassen, ob irgendwelche unmittelbaren Behandlungsgründe vorliegen. Große Tumorbildung, große knöcherne Auffälligkeiten, Entwicklungsverzögerungen. Wenn das nicht der Fall ist, versuche ich natürlich auch durch die Anbindung an weitere Disziplinen auch im weiteren Verlauf Risiken auszuschließen. Zum Beispiel ist es so, dass ein Optikusgliom durchaus eine größere Zahl an NF-Betroffenen betreffen kann. Aber in vielen Fällen sind diese Tumore asymptomatisch und auch nicht behandlungsbedürftig. Deswegen ist die Erfassung der puren Existenz eines solchen Tumors gar nicht so wichtig wie die Erfassung der Tatsache, ob dieser Tumor symptomatisch ist. Das heißt, für ein Optikusgliom gesprochen, ist die augenärztliche Untersuchung erstmal sehr viel wichtiger als ein MRT vom Kopf. Und das ist immer wichtig, auch den Eltern, den Angehörigen und auch dann den Patienten zu erklären, welche Untersuchung welche Bedeutung hat und welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Und das ist für jeden Patienten unterschiedlich. Es gibt da nicht sozusagen einen Weg und man kann sagen, wenn die Untersuchung einmal gemacht wurde, ist das abgehakt, sondern für jeden Patienten muss in Anbetracht der Befunde, die bestehen, ein Konzept entwickelt werden, wie man weiter vorgeht.
Mhm. Und die NF1-Symptome variieren ja auch im Alter. Da gibt es bei kleinen Kindern andere Symptome, die im Vordergrund stehen, als dann im späteren Lebensabschnitten. Können Sie vielleicht ein bisschen erklären, wie sich vielleicht der Fokus verschiebt vom Kindesalter übers Jugendalter bis hin ins Erwachsenenalter?
Ja, das ist sehr vielgestaltig. Ich würde sagen, die NF hat eigentlich für jede Altersgruppe, und das gilt für die verschiedenen kindlichen Phasen durch die Jugend hindurch bis ins Erwachsenenalter, verschiedene Schwerpunkte. Und das ist mittlerweile auch in vielen nationalen und internationalen Handlungsempfehlungen hat sich das niedergeschlagen. In Österreich gibt es einen Vorsorgebogen. In Deutschland, beide lehnen sich an die Empfehlungen des europäischen Referenznetzwerkes. Und man kann so grob sagen, im frühen Kindesalter ist die Entwicklung wichtig. Optikusgliome können auftreten, knöcherne Auffälligkeiten. Im späteren Kindesalter, also oder so zwischen Einschulung und Pubertät, ist es wichtig, so etwas wie zum Beispiel Nierenarterienstenosen zu erfassen. Deswegen messen wir den Blutdruck, Tumorbildung zu erfassen, vor allem auch die interne Tumorbildung. Deswegen empfehlen wir in der Jugend zumindest einmalig ein Ganzkörper-MRT zu machen, um auch die interne Tumorlast zu erfassen. Wenn da nichts ist, sind zum Beispiel engmaschige MRT-Untersuchungen als Folge auch nicht unbedingt notwendig. Spätestens ab der Pubertät gibt es oder steigt das Risiko auch für Entartung dieser internen Tumoren. Das heißt, wenn Auffälligkeiten im ersten Ganzkörper-MRT erfasst werden, muss man auch dieses Thema adressieren. Und im Erwachsenenalter kommen Risiken auch hinzu, wie zum Beispiel höhergradige Hirntumoren, Schlaganfälle, auch Herzerkrankungen kommen vor. An den Nebennieren können sich Tumore wie beispielsweise Pheochromozytome bilden. Auch GIST-Tumoren, gastrointestinale Stromatumoren, kommen im Erwachsenenalter vor. Und es gibt eine ganze Reihe an, wir nennen sie assoziierte Tumorerkrankungen, also die nicht ein Kernmerkmal der NF sind, aber sehr viel häufiger bei der NF1 auftreten. Und interessanterweise auch fast alle ein anderes Verhalten zeigen. Die also verhalten sich anders, als wenn diese Tumoren ohne die NF1 auftreten. In vielen Fällen ist das ein gutes Signal. Also diese Pheochromozytome und die GIST-Tumoren verhalten sich oft sehr viel weniger aggressiv, als wenn sie sporadisch ohne die NF1 auftreten. Aber für die Behandlung gibt es auch ganz spezifische Vorgehensweisen, die sich eklatant unterscheiden von eben ihren sporadischen Gegenstücken. Und das macht eigentlich, ich sag mal, einen Vorsorgemechanismus über alle Altersstufen hinweg so wichtig und vor allem eben in der Transition. Also wenn Kinder von den Kinderärzten betreut wurden und dann in die Erwachsenenmedizin entlassen werden, gibt es zumindest in Deutschland keine geordnete Übergabe. Und in der Zeit sehen wir auch, das merken wir auch, verlieren wir viele Patienten erstmal aus dem Fokus. Und die Patienten selber verlieren auch manchmal den Fokus auf ihre eigene Erkrankung und stellen sich dann oft Jahre später erst vor, wenn zum Beispiel wieder Symptome oder größere Beschwerden bestehen. Wünschenswert wäre an der Stelle, dass man ein nahtloses Vorsorgekonzept auch wirklich lebt, sozusagen durch die Kindheit hindurch, Jugend, Adoleszenz, junges Erwachsenenalter, wo man für die Patienten in jedem Lebensalter eine klare Vorsorgestrategie vermitteln kann.
Ja, das wird, was Sie beschreiben, wie wichtig es ist, dass der behandelnde Arzt oder Ärztin auch ein Fachwissen hat zum Thema NF1, unterstreicht ja auch die Wichtigkeit der Anbindung an einem Expertisezentrum bei einem erfahrenen Arzt oder Ärztin. Jetzt haben Sie gerade erwähnt, dass der Übergang ins Erwachsenenalter ist so ein Risikozeitraum. Wenn der nicht gut funktioniert, dann gehen Patientinnen verloren. Was gibt es denn vielleicht für Symptome, die vielleicht im Alltag oft als nicht so schlimm wahrgenommen werden oder nicht direkt mit der NF1 in Verbindung gebracht werden, die aber trotzdem ernst genommen werden sollten, wo Betroffene sagen, okay, wenn ich dieses Symptom bei mir wahrnehme, dann sollte ich zur Abklärung vorstellig werden?
Ja, auch das ist wieder die Frage, wie gut die Vorsorge vorher funktioniert hat, was man als Ausgangsbefunde hat. Mhm. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein NF1-Patient plötzlich Rückenschmerzen entwickelt, bei jemandem, der keine NF1 hat, ist es durchaus nachvollziehbar, wenn der Orthopäde sagt, ja, jetzt warten wir erstmal ab. Kann ein Hexenschuss sein, kann ein Bandscheibenvorfall sein, wenn jetzt keine höhergradigen Einschränkungen bestehen, warten wir erstmal mit dem Bild. Bei einem NF1-Patienten, wo man vielleicht erstmal überhaupt keine weiteren Informationen hat, ist dieses Vorgehen mitunter problematisch. Man braucht Informationen über interne Tumorvorkommen und ein plötzlich auftretender Schmerz bei einem Patienten mit NF1 kann immer ein Warnsignal für eine Entartung sein. Mhm. Und in Anbetracht der Behandlungsoptionen, nämlich dass, wenn so ein plexiformes Neurofibrom tatsächlich entartet, eigentlich nur die vollständige chirurgische Entfernung Aussicht auf Heilung bietet, ist Zeit ein ganz wichtiger Faktor. Und wenn Voraufnahmen existieren und man sieht zum Beispiel, ein Tumor hat sich auf bestimmte Weise verändert, ist es oft einfacher nachvollziehbar, als wenn man überhaupt keine Voraufnahmen, keine Befunde vorher hat. In jedem Fall würde ich aber sagen, wenn sich etwas plötzlich ändert, Schmerzen auftreten, neurologische Funktionsausfälle auftreten, wenn Symptome auftreten, die man sich auch sonst nicht gut erklären kann, Schwindel beispielsweise, was Ausdruck sein kann für erhöhten Blutdruck durch ein Pheochromozytom, also durch so einen Nebennierentumor, sollte es immer abgeklärt werden. Und es sollte auch immer abgeklärt werden in einem Kontext, wo man sich mit der NF1 gut auskennt. Die, ich sag mal, allgemeinen Handlungsempfehlungen oder Leitlinien, also für Schwindel, für Schmerz, die entwickelt wurden ja überwiegend für Menschen, die keine zugrunde liegende Erkrankung haben, die greifen da nicht gut. Also man braucht dann wirklich diese NF-Expertise, um diesen Menschen ganz konkret und individuell weiterzuhelfen.
Das heißt, der Beginn der Vorsorgeuntersuchungen, der Kontrolluntersuchungen ab dem Diagnosezeitpunkt, die helfen, damit man früh Ausgangsbefunde hat, dass man den Verlauf beobachten kann und auch rechtzeitig intervenieren kann, wo vielleicht eben eine Entartung sozusagen rechtzeitig erkannt werden kann und chirurgisch versorgt werden kann.
Genau, einmal das. Und das andere ist auch, viele Befunde ziehen natürlich nicht sofort eine Konsequenz nach sich. Zum Beispiel eine leichte Wirbelsäulenverkrümmung, eine sogenannte Skoliose. Die würde man nicht sofort operativ behandeln, wenn sie nicht sehr ausgeprägt ist. Man empfiehlt den Eltern und den Kindern regelmäßig Sport zu machen, Rumpfstabilisierung zu machen. Aber es gibt Befunde im Rahmen der NF1, sogenannte dystrophe Skoliosen, wo umschrieben die Knochenarchitektur Veränderungen aufweist. Und dann können solche Skoliosen sehr rasch zunehmen. Und dann kommen mitunter operative Verfahren in Betracht. Auch da hilft natürlich der Verlauf enorm, eine Entscheidung zu treffen über so sehr weitreichende, sehr invasive chirurgische Maßnahmen. Die ist nie einfach zu treffen. Und sie ist aber auf jeden Fall besser zu treffen, wenn man Verlaufsuntersuchungen hat und weiß, die Skoliose hat zum Beispiel in kurzer Zeit dramatisch zugenommen. Also man weiß ja, das ist eigentlich über Jahre hinweg stabil und der Patient kommt gut zurecht. Und in meinen Augen ist es auch so, man braucht immer einen interdisziplinären Ansatz. Man kann diese Entscheidungen nicht nur aus einer Disziplin heraus treffen. Auch bei den Skoliosen kommt es mitunter vor, dass an der Wirbelsäule zum Beispiel auch plexiforme Neurofibrome vorkommen. Und dann ist es keine rein orthopädische Entscheidung, sondern eben auch zusammen mit den Onkologen, Kinderonkologen, Neurologen, vielleicht auch den Tumorchirurgen, eine Entscheidung, wie man dem Patienten am besten hilft und vor allem eine Entscheidung, die nicht nur auf die Lösung eines konkreten Problems im Hier und Jetzt abzielt, sondern eine Behandlungsempfehlung, die im Idealfall langfristig angelegt ist, also eine Strategie. Ich nenne das ganz gerne Tumormanagement bezogen auf die plexiformen Neurofibrome oder Symptommanagement, jetzt ganz allgemein gefasst für eine Skoliose, dass man eben nicht nur sagt, man löscht einen einzelnen Brand und dann guckt man weiter, sondern man weiß schon, was sich zum Problem entwickeln kann und entwickelt eine Strategie für die Zukunft.
Aus der Krebsvorsorge ist ja bekannt, Vorsorge rettet Leben oder kann Leben retten. Sie haben schon ein paar bösartige Tumoren aufgezählt bei NF1. Können Sie ein bisschen erklären, warum das Früherkennen bei NF1 das so entscheidend sein kann und was es für einen Unterschied macht, ob man etwas früh oder spät entdeckt?
Ja, das ist ganz entscheidend und das ist einmal spezifisch für die NF1, also diese bösartigen Tumoren heißen MPNST, maligner peripherer Nervenscheidentumor. Das ist, wenn ein PNF entartet. Aber es gibt auch andere Malignome, also andere bösartige Erkrankungen, die bei der NF1 zumindest gehäuft auftreten, wie zum Beispiel Brustkrebs bei Frauen mit NF1, insbesondere bei sehr jungen Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren, also sehr viel früher, als es in der Allgemeinbevölkerung auftritt. Und auch da gilt wieder nach anderen biologischen Kriterien. Das heißt, Tumoren treten häufiger auf beiden Seiten auf. Tumoren zeigen ein anderes biologisches Verhalten, sind häufiger schon weiter fortgeschritten. Die Studien, die jetzt vorliegen, zeigen ein insgesamt schlechteres Überleben von Brustkrebserkrankungen. Wahrscheinlich auch, weil manchmal Schlussfolgerungen falsch sind. Zum Beispiel Knoten in der Brust wird als Neurofibrom pauschal abgetan, weil ja ohnehin so viele Neurofibrome vorkommen. Die konsequente Abklärung von neuen Befunden ist da ganz entscheidend und zu sagen, man verlässt sich nicht auf irgendeine Verlegenheitshypothese, sowas wie wird schon ein Neurofibrom sein, sondern man klärt diesen Befund eben ganz konsequent ab. Und auf jeden Fall unterstütze ich vollkommen, was Sie gesagt haben, Vorsorge rettet Leben, weil auch die Behandlungsmöglichkeiten gerade bei der NF1 eingeschränkt sind. Wir wissen, Chemotherapie und Bestrahlung bei diesen MPNSTs hat nicht den Stellenwert, wie er bei vielen anderen Krebserkrankungen hat. Nach den Studien, die aktuell vorliegen, ist es so, dass die MPNSTs praktisch nicht ansprechen auf Bestrahlung und Chemotherapie. Uns bleibt quasi nur die vollständige Entfernung. Und die Studien, die methodisch ausreichend gut gemacht wurden, die sind schon relativ alt, die sind aus den 70er Jahren. Und die zeigen eben, kleine Tumoren, die noch in frühen Stadien sind und vollständig entfernt werden, zeigen ein wesentlich besseres Überleben als größere Tumoren. Wahrscheinlich metastasieren diese MPNSTs relativ spät. Das heißt, man hat ein Zeitfenster, wo man früh chirurgisch tätig werden kann. Und wir wissen auch, die meisten Patienten werden symptomatisch. Die haben Beschwerden, die haben Schmerzen, die haben neu aufgetretene neurologische Funktionsstörungen. Und wir wissen auch mittlerweile aus sehr gut gemachten Studien, wie sich die Tumoren im MRT verändern. Also wir sehen Merkmale im MRT-Bild, die uns schon darauf stoßen, dieser Tumor könnte ein Problem werden. Es gibt sogar ein Zwischenstadium zwischen dem gutartigen PNF und dem bösartigen MPNST. ANUB heißt das, A-N-N-U-B-P. Man kann das quasi frei übersetzen mit atypischem Neurofibrom. Das ist so eine Stufe, wo der Tumor quasi schon Fahrt aufnimmt, sich zu verändern. Und in der Phase metastasiert er nicht, aber er sollte nach Möglichkeit, wenn das chirurgisch vertretbar ist, vollständig entfernt werden. Und das sind Fälle, wo man ganz klar sagen kann, sozusagen die alte chirurgische Weisheit greift da, was weg ist, ist weg. Wenn so ein Tumor vollständig entfernt wurde, ist dieses Risiko gebannt. Ein Tumor kann zwar nachwachsen, wenn er sozusagen nicht vollständig entfernt wurde, aber der Anteil, der vollständig entfernt wurde, kann nicht mehr in dem Patienten zum bösartigen Tumor heranreifen. Und natürlich kann es nicht Maßgabe sein, sportlichen Ehrgeiz zu entwickeln, jeden Tumor zu entfernen. Es gibt Tumoren, die liegen so kritisch, dass die Operation selber auch Nachteile oder schwerwiegende Einschränkungen für den Patienten hätte. Aber diese Einteilung und Entscheidung festzulegen, welcher Tumor wann entfernt werden muss, die ist ganz entscheidend und, wie ich vorhin gesagt habe, auch nicht aus einer Disziplin herauszutreffen. Ich bin auch überzeugt davon, dass das nicht ein Chirurg alleine oder Neurologe alleine entscheiden kann, sondern wir müssen da wirklich die Köpfe zusammenstecken und für den Patienten Behandlungswege erarbeiten. Und das ist mühsam, aber notwendig. Mhm.
Sie haben bildgebende Verfahren wie das MRT erwähnt. Welche Rolle spielen diese Verfahren? Und vielleicht kann man ein bisschen drauf eingehen, wie der Ablauf ist, wenn man in so ein MRT gesteckt wird.
Genau, das MRT ist ja jetzt keine völlig neue Entwicklung. Das ist quasi ein Bild, was erzeugt wird mit Hilfe von Magnetfeldern. Also hat auch keine schädliche ionisierende Strahlung wie beispielsweise Röntgen- oder CT-Untersuchungen. Und man kann auf diesen MRT-Bildern wirklich besonders gut diese Nervenscheidentumoren sehen, die plexiformen Neurofibrome und auch die MPNSTs. In vielen Fällen braucht man nicht mal Kontrastmittel dafür. Also die sieht man wirklich in den fettsupprimierten, also in den Sequenzen, wo das Fett ausgeblendet wird, fettsupprimierten T2-Wichtungen, die heißen STIR-Sequenzen, sieht man hervorragend diese Tumoren. Man kann die Größe erfassen, man kann erfassen, ob sie irgendwo hineinwachsen, irgendwas bedrängen. Und man kann eben auch Merkmale erfassen, die darauf hindeuten, dass ein Tumor sich möglicherweise biologisch verändert und bösartig wird. Und jetzt ist es so, die NF1 ist die Erkrankung mit der kumulativ höchsten Tumorlast im menschlichen Körper. Überall im Körper können Neurofibrome auftreten. Es muss aber nicht sein. Die Hälfte der Betroffenen hat diese plexiformen Neurofibrome nicht oder nicht in relevanter Größe und bedarf keiner spezifischen Nachsorge dafür. Aber um das zu erfassen, ist es so, empfehlen wir, und das ist auch internationaler Konsens, zumindest als Ausgangsbefund einmal ein Ganzkörper-MRT zu machen. In Deutschland ist das mitunter ein ganz schönes Problem, weil das keine reguläre Kassenleistung ist. Das muss dann immer über gesonderte Wege, über Krankenhausbehandlungen oder eben über spezielle Kostenübernahmeverfahren durch die Krankenkasse erfolgen. Aber so ein Ganzkörper-MRT erlaubt es uns, eben einmal als Kassensturz zu erfassen, was ist an interner Tumorlast vorhanden und wie müssen wir darauf reagieren. Mhm. Und in Abhängigkeit von so einem Ausgangsbefund legen wir auch fest, müssen regelmäßig Nachsorgeuntersuchungen erfolgen, Es gibt Patienten, die das, wo wir auch festlegen, ja, die müssen dann wirklich jährlich einen Ganzkörper-MRT kriegen, weil die so viel Tumorvolumen haben. Oder andere Patienten, wo man sagt, ja, das ist ein sehr blander Ausgangsbefund, man braucht eigentlich keine engmaschigen Kontrollen. Vielleicht macht man in 5 bis 10 Jahren nochmal zur Sicherheit einen Ganzkörper-MRT. Fokussierte Untersuchungen haben zwar den Vorteil, dass sie häufiger besser aufgelöst sind, also zum Beispiel ein MRT vom Bauch. Aber wenn ein Tumor nicht ganz erfasst ist, kann man keine Aussage darüber treffen. Also wenn da steht, Tumor im oberen Anteil nicht ganz erfasst, weiß man nicht, ob nicht doch ein Anteil Hinweise auf eine bösartige Veränderung hat. Deswegen ist als Ausgangsbefund dieses Ganzkörper-MRT so wichtig. Und wenn jetzt bestimmte Veränderungen nachgewiesen werden, schließt man manchmal auch gezielte Untersuchungen an. Also gezielte Untersuchungen, zum Beispiel wenn ein Tumor im Bereich des Kniegelenks ist, dass man sagt, man macht nochmal genau ein Kniegelenk-MRT und führt das durch. Und wir haben uns jetzt auch nach intensiven Diskussionen international festgelegt, dass so ungefähr im Bereich der Pubertät oder Transition dieses Ganzkörper-MRT erstmalig erfolgen sollte. Wenn Auffälligkeiten vorher auftreten, wie zum Beispiel eine Entwicklungsverzögerung oder schon äußerlich fassbare Tumoren oder zum Beispiel, wenn der Kopfumfang Perzentilen schneidend wächst, das heißt übergebührlich schneller als er wachsen sollte, dann sollte man so ein MRT auch vorher machen. Also es ist nicht so, dass man sagt, auf gar keinen Fall vorher, zumal das MRT eben selber nicht schädlich ist. Eine gewisse Hemmschwelle ist bei Kindern immer, wenn man sie extra für das MRT in Narkose legen muss. Dann versucht man es natürlich zu vermeiden, aber es gibt Fälle, wo man auch dann sagen muss, ja, man schluckt die Kröte und macht die Bildgebung, um Sicherheit zu haben.
Gibt es eigentlich einen klaren Plan, wie man bei der Vorsorge vorgeht, oder entscheidet das jeder Ärztin anders?
Ja, es gibt noch keine nationalen Leitlinien, soweit ich weiß, auch in Österreich noch nicht. Es gibt Vorsorgebögen. Es gibt eine internationale Leitlinie von den europäischen Referenznetzwerken. Die hat sehr viel klargestellt. Das war eine große Gruppe, wo auch eben Kollegen aus Österreich und wir aus Deutschland und aus Belgien und England beteiligt waren. Und die Vorsorgebögen, die wir entwickelt haben, Österreich zuerst und wir sind dann nachgezogen, die lehnen sich sehr stark an diese europäischen Referenznetzwerk-Leitlinien an. Aber es gibt noch wenig, was wirklich verbindlich ist. Also es gibt sozusagen keine verpflichtenden Untersuchungen, also die für Ärzte verpflichtend wären, wenn sie einen Patienten mit NF haben, die sie durchführen müssten. Das heißt, es steht und fällt eigentlich immer noch, leider muss man sagen, mit der Maßgabe der jeweiligen Behandlungsstrukturen in den Zentren. Und das variiert ein bisschen, aber eigentlich ist der Konsens im internationalen Feld relativ hoch, sowohl was, ich sag mal, medizinische Untersuchungen angeht, wie beispielsweise Blutdruckmessungen oder MRT-Untersuchungen, aber auch was Manifestationsrisiken angeht. Also eigentlich sind alle Experten sich international relativ einig, wie man diesen Risiken begegnet. Wünschenswert wäre sozusagen eine Ausgestaltung für die Zukunft, dass das noch mehr verbindlichen Charakter hat. Mhm.
Wo sehen Sie vor allem noch Lücken in der Versorgung bei NF1?
Also vor allem in den Ressourcen. Man hat sich immer damit zufrieden gegeben, zu sagen, die NF1 ist eigentlich eine seltene Erkrankung. Also reichen ja die paar wenigen Experten, die man hat. Und man hat nie, also zumindest ist das mein Eindruck, Strukturen von übergeordneter Ebene aus geschaffen, die die Versorgung verbessert. Und der Status quo, ich finde den, muss ich sagen, durchaus problematisch. In meiner Sprechstunde ist es so, haben wir einen Vorlauf für neue Patienten von weit über einem Jahr. Aktuell sind es, glaube ich, 16, 17 Monate Vorlauf. Und das ist nicht tragbar. Man braucht mehr personelle Ressourcen und man braucht aber auch mehr strukturelle Ressourcen. Zum Beispiel warten wir auf Bildgebung sehr, sehr lange. Dieses Ganzkörper-MRT, was ich vorhin angesprochen habe, wenn wir das bei uns innerhalb unserer Institution als elektiven, also als ganz normal geplanten Termin vergeben, warten wir auch unglaublich lange darauf. Und um diese Ressourcen zu verbessern, müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, so selten ist die NF1 gar nicht. Es gibt jetzt ein neues Paper von Anfang 2025, was große genetische Kohorten untersucht hat. Und da war die Inzidenz eben nicht 1 zu 3000, sondern 1 zu 1280. und damit schon nicht mehr im Bereich einer wirklich seltenen Erkrankung, sondern es ist ein häufiges Phänomen. Und dann gibt es ja auch noch eine große Gruppe an sogenannten Differentialdiagnosen, also wo man erstmal den Verdacht hat, es könnte eine NF1 sein, wir müssen genauer gucken. Und wenn wir im Hinterkopf haben, dass es eben Menschen gibt, die plötzlich Symptome entwickeln, die problematisch sind, die schnell abgeklärt werden müssen, wo es auch kurzfristig Handlungsoptionen gibt, dann müssen wir auch Ressourcen vorhalten, diese Patienten sehr kurzfristig einzubestellen und zu sehen in den Sprechstunden. Und das sehe ich nicht genügend gewährleistet. Also ich glaube, die Expertise, die Wissenschaft, die hat große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Aber gleichzeitig ist der Versorgungsschenkel nicht in gleicher Größe mitgewachsen. Und das ist besonders eklatant mit Blick auf die Systemtherapien. Seit 2021 wurden neue Substanzen zugelassen, sogenannte MEK-Inhibitoren, die ganz spezifisch das Wachstum von plexiformen Neurofibromen unterbinden. Mittlerweile gibt es zwei Substanzen, die auf dem Markt sind. Und diese Substanzen kommen zum Einsatz, wenn plexiforme Neurofibrome symptomatisch sind, aber eben nicht durch chirurgische Maßnahmen behandelt werden können. Das sind Riesenmeilensteine gewesen, weil sie eben die Therapieoptionen für Menschen mit NF1 sehr viel breiter machen, auch für Fälle eben, wo operative Maßnahmen nicht mehr zum Tragen kommen. Aber für diese Form der medikamentösen Behandlung brauchen wir noch bessere Vorsorge- und Nachsorgekonzepte. Wir brauchen die Ressourcen, um Patienten engmaschiger zu kontrollieren, um auch zu sehen, sprechen sie auf diese Therapie an, entwickeln sie Nebenwirkungen. Wir müssen uns noch besser mit den verschreibenden Kollegen, also mit Onkologen, Kinderonkologen austauschen und vernetzen. Also all diese Neuerungen und Weiterentwicklungen sind für uns auch eine unglaubliche Herausforderung gewesen. Und da ist der Bereich einfach nicht im gleichen Tempo, im gleichen Maßstab mitgewachsen.
Viele der Fragen in diesem Podcast kommen direkt von euch, von unserer Community. Deswegen kommen wir zu den Fragen, die wir sehr oft hören. Macht es einen Unterschied, ob ein CT oder ein MRT gemacht wird? Ist eines davon zu bevorzugen?
Klares Ja für das MRT. Im MRT sieht man Tumoren wesentlich besser als im CT. Wenn es um Knochenfragestellungen geht, hat das CT Vorteile. Für Tumorfragestellungen immer das MRT.
Kurze Nachfrage, hat auch die Strahlenbelastung da ein Grund dafür, dass das MRT zu bevorzugen ist?
Strahlenbelastung ist immer ein Problem und muss immer kritisch abgewogen werden. In dem Fall ist die Antwort aber so klar, auch einfach was die Qualität der Bildbeurteilung angeht, klar auf Seiten des MRTs, dass das praktisch nicht mehr ins Gewicht fällt. Wenn ein CT in Betracht kommt, muss man immer kritisch abwägen, ob es irgendeine andere Methode gibt, die vergleichbar oder besser geeignet ist, um Strahlenbelastung zu vermeiden. Gerade weil wir auch wissen, die NF1 scheint eine höhere Strahlensensibilität zu haben. Das heißt, durch ionisierende Strahlung kann, weil ja schon eine Mutation zugrunde liegt, ist das Risiko für zwei Tumoren etwas erhöht, wobei man jetzt nicht konkret bezüglich Einzeluntersuchungen Sorgen haben muss. Also ein Röntgenbild oder ein CT per se ist kein herausstechendes Problem. Schlimmer zum Beispiel ist eine Strahlenbehandlung.
Die nächste Frage lautet, was kann ich selbst aktiv tun, um meine Gesundheit positiv zu beeinflussen?
Da gibt es eigentlich nur so ganz pauschale Antworten drauf. Also natürlich ist all das, was man sonst auch so empfiehlt, regelmäßige sportliche Aktivität, Verzicht auf Nikotin, gesunde Lebensführung, all das ist wichtig. Was wir uns alle wünschen, sind sogenannte pleiotrope Verfahren, also irgendetwas, was man tun kann, was möglichst alle Manifestationen der NF1 etwas besser macht. Und da gab es ganz viele hoffnungsvolle Kandidaten, zum Beispiel in kleinen Studien Kurkumin. Man muss aber ganz klar sagen, uns fehlt da die Evidenz. Uns fehlen Studien, die belegen, dass es da einen klaren Vorteil gibt. Ich persönlich würde sagen, die allgemeinen Regeln der gesunden Lebensführung, die kann man empfehlen. Und es gibt nichts, was man, also wo man sagen kann, das ist jetzt, sticht besonders hervor, wo man sozusagen sich einen großen Vorteil verschafft.
Die nächste Frage lautet: Wie finde ich ein Zentrum oder Ärztinnen, die sich wirklich mit NF1 auskennen?
Ich würde immer an die Patientenorganisationen verweisen. Die sind meistens sehr gut vernetzt und können, egal um welches Land es geht, eigentlich sozusagen die Anlaufadressen vermitteln. Man kann sicherlich auch im Internet suchen, wobei ich von diesen primären Internetrecherchen eher immer abrate, weil da manchmal auch Fehlinformationen transportiert werden. Und gerade wenn die Patienten selber noch gar nicht wissen, um was es sich bei ihnen handelt, ist es ganz gut, gleich in erster Instanz einen Behandler zu kriegen, der sich mit der Erkrankung gut auskennt.
Das war es mit Nachgefragt aus der Community. Kommen wir zurück ins Gespräch. Sie haben den Stellenwert, die Relevanz von Diagnostik angesprochen. Was tut sich denn da? Welche Fortschritte gibt es aktuell in der Diagnostik von NF1?
Also zum einen hat sich in der Bildgebung wahnsinnig viel verändert. Es gibt immer bessere MRT-Sequenzen und aber auch vom Ablauf her, gerade in Bezug auf die Entartung, haben wir jetzt auch Strategien entwickelt, wie man am besten vorgeht, um dieser Entartung zu begegnen. Zum Beispiel nach einem MRT ein sogenanntes PET-CT anzuschließen, um die Stoffwechselaktivität des Tumors einzuordnen und dann ganz gezielt Biopsien aus den stoffwechselaktiven Arealen zu nehmen. Es gibt aber auch Fortschritte im Bereich der Genetik. Wir sind immer besser in der Lage, auch bei Mosaikveränderungen Varianten nachzuweisen, die eben nur wenige Körperzellen betreffen. Und wir haben jetzt hier zum Beispiel auch einen Vorschlag unterbreitet, dass man für Patienten, bei denen im Blut keine Mutation nachgewiesen wurde, eben gezielt auch Tumormaterial untersucht. Und ein großer Fortschritt ist sicherlich auch die Entwicklung der histologischen Diagnostik, das heißt die feingewebliche Untersuchung. Stichwort ist Liquid Biopsy, also quasi eine Untersuchung von Blutproben und dann eine Aussage darüber, wie hoch das Risiko für Tumorentwicklung und Tumorentartung ist, zu machen. Und davon sind wir, glaube ich, gar nicht mehr so weit entfernt.
Ja, das ist sehr ermutigend. Gibt es sonst noch Entwicklungen, die Sie besonders hoffnungsvoll stimmen?
Also eine große Entwicklung ist natürlich das Thema Gentherapie. Es gibt mehrere Unternehmen, die mit Hochdruck und auch durchaus großen finanziellen Budgets daran arbeiten. Auch da wurden bereits erste Fortschritte erzielt. Es gibt zum Beispiel einen ersten viralen Vektor, also quasi eine Virushülle, die speziell für das NF1-Gen entwickelt wurde. Und es wäre jetzt, glaube ich, unseriös zu schätzen oder zu kalkulieren, ob wir jetzt wenige Jahre oder viele Jahre entfernt sind davon. Aber ich glaube, die Zwischenschritte, die wir erreicht haben, rein auf wissenschaftlichem Niveau, die sind wirklich beeindruckend. Und wir verstehen das Erkrankungsbild immer besser. Mittlerweile sind auch neben den von mir schon vorhin erwähnten Substanzen weitere Medikamentenstudien auf dem Weg, die unabhängig von Gentherapie Erkrankungsmanifestationen, sei es Tumormanifestationen oder Nicht-Tumormanifestationen, behandeln. Und das ist für sich genommen insofern schon ein großer Fortschritt, weil vor 20 Jahren war die Entwicklung von Medikamenten für seltene Erkrankungen überhaupt noch gar nicht attraktiv. Und das hat sich jetzt geändert. Es wird wahrgenommen, dass die NF1 eben auch eine Modellerkrankung ist, bei der sich Erkenntnisse in der Behandlung auch auf andere Erkrankungen übertragen lassen. Und insofern ist die Entwicklung auch von Medikamenten von entscheidender Bedeutung. Und ich glaube, da haben wir in den nächsten Jahren wirklich viel zu erwarten.
Mhm. Sehr schön. Das macht Mut. Kommen wir zum Abschluss nochmal zurück zu den Dingen, die vielleicht Menschen mit NF1 oder Eltern ganz bewusst anders machen können. Wie kann man Vorsorge gut in den Alltag integrieren, ohne ständig Angst haben zu müssen?
Also was ich insbesondere Eltern immer sehr empfehle, ist, sich die Informationen nicht einfach aus dem Internet zusammenzusuchen. Vieles von dem ist schlecht aufbereitet oder trifft auf einen selber überhaupt nicht zu. Vieles von dem, was, und selbst wenn das gut gemachte Übersichtsartikel sind, wir hatten vorhin angesprochen, wie breit die NF1 ist, vieles tritt überhaupt nicht ein oder betrifft einen selber nicht. Statistik ist immer ein ganz schlechter Ratgeber für den Alltag. Es geht wirklich um individuelle Behandlung und deswegen ist es wichtig, früh einen spezialisierten Behandler als Anlaufpunkt zu haben, spezifische Vorsorgemerkmale zu besprechen, auf sozusagen, was ist wichtig für mein Kind und wann ist es wichtig. Und dann auch nicht alles nur durch die NF-Brille zu betrachten. Also viele Risiken sind auch völlig unabhängig von der NF1 und auch manches, was möglicherweise mit der NF1 assoziiert ist, ist aber sozusagen per se ein Problem, beispielsweise die Konzentrationsstörung. Das Ansprechen auf Behandlungsoptionen, sei es medikamentös oder nicht medikamentös, ist oft besser als beim sporadischen ADHS. Und es gibt sogenannte Nachreifungseffekte. Das heißt, vieles von dem, was so im frühen und mittleren Kindesalter als Problem in Erscheinung tritt, löst sich manchmal wie von selbst auch in der Präpubertät in Luft auf. Es lohnt sich also, mit einem geduldigen Ansatz, mit viel Fingerspitzengefühl an einzelne Probleme heranzugehen und sich nicht zu sehr verunsichern zu lassen. Wenn es einzelne Probleme gibt, muss man reagieren, muss man auch manchmal schnell reagieren. Und das sollte man aber in die Hände eines erfahrenen Behandlers legen. Aber in Anbetracht dieses breiten Spektrums der NF1 ist es ganz wichtig, auch ein gewisses Maß an Gelassenheit an den Tag zu legen, um sich auch nicht zu sehr verunsichern zu lassen. Letztlich müssen Kinder mit NF1 ja genauso ein selbstbestimmtes Leben, selbstbewusst und mit beiden Beinen auf dem Boden des Lebens sozusagen stehend führen. Und da kann es sehr schädlich sein, ständig Verunsicherung zu streuen.
Lieber Herr Dr. Fatschi, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren und die Bedeutung von Vorsorge- und Kontrolluntersuchungen so gut verdeutlicht haben. Wenn Sie aus unserem Gespräch einen Tipp an Menschen mit NF1 und deren Angehörigen mitgeben dürften, welcher wäre das?
Also gerade mit Blick auf dieses Vorsorgethema würde ich sagen, suchen Sie sich früh einen spezialisierten Behandler, der Sie dann über weite Strecken mit Ihnen gemeinsam Hand in Hand ein Konzept entwickelt und nicht verunsichern lassen auf dem Weg.
Das war unsere zweite Episode von NF1 Nachgefragt, dem Podcast rund um das Thema NF1. Wenn du Feedback geben möchtest, dann kannst du das gerne in den Kommentaren. Du hast noch Fragen? Schreibe uns auf unseren sozialen Kanälen. Danke, Dr. Fatschi, dass Sie heute ein wenig Klarheit in das Thema gebracht haben und sich Zeit genommen haben.
Vielen Dank an Sie, Herr Röhl.
Und auch an euch da draußen, danke fürs Zuhören. In der nächsten Folge sprechen wir über die psychologischen Aspekte und emotionalen Auswirkungen von NF1. Also bleibt dran, wir bleiben auch dran und fragen weiter für euch nach.